Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour.
Hallo und Happy New Year.
Happy New Year. Wir hoffen, dass du gut rübergerutscht bist. Mhm. Und vielen lieben Dank auch für deine ganzen Weihnachtsgrüße, Silvestergrüße. Da haben wir uns sehr drüber gefreut.
War richtig, richtig cool, wie viel Feedback da irgendwie kam und wie viele da einfach an uns gedacht haben. Das ist sehr, sehr schön.
Viel Liebe, ne?
Ganz viel Liebe.
Von der Creepy Family.
Aus der Creepy Family.
So mögen wir das. Heute allerdings wird's alles andere als lieblich. Der Fall hat's in sich. Bibi, du hast heute eine Wahnsinnsstory vorbereitet.
Ja, wir werden heute über einen Fall sprechen, der schon relativ lang auf meinem Tisch liegt. Ein Fall, der ein komplettes Land so tief erschüttert hat, dass 300.000 Menschen in Brüssel auf die Straße gegangen sind, weil sie es einfach nicht ertragen konnten, was da passiert ist.
300.000.
Mhm. Wir sprechen heute über das Monster von Charleroi, Marc Dutron.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Dieses Mal geht's, wie soeben schon erwähnt, nicht nach Amerika, wie das ja sonst so oft der Fall ist, wenn wir hier von richtig krassen Taten sprechen. Dieses Mal geht's eben nach Belgien. Und Missy, du hast für alle, die jetzt nicht aus dem Ruhrpott kommen und nach Belgien rüberhüpfen können, mal ein paar kurze Infos dazu.
Ich hole mein Lexikon. Belgien liegt links von Deutschland und unter den Niederlanden. Es grenzt außerdem noch an Luxemburg und Frankreich. Und in Belgien spricht man auch verschiedene Sprachen, Niederländisch, Deutsch und Französisch. Die Hauptstadt ist Brüssel und insgesamt leben 11,5 Millionen Menschen in Belgien.
Vielen Dank, liebes Lexikon.
Sehr gerne. Und ich würde sagen, jetzt nehme ich mich mal zurück, weil das ist heute deine Folge. Du hast die ganzen Infos und ich bin sehr gespannt.
Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr grausam und ein bisschen unvorstellbar. Aber fangen wir mal wieder ganz von vorne an, so wie wir das aus der Creepy Hour auch kennen. Wir starten eben in Belgien. Genau dort wurde Marc Dutron am 6.11.1956 geboren. In Ixelles-Selsey, das ist ein Vorort von Brüssel, liegt aber alles sehr nah zusammen. Das sind wie so Außenbezirke. Marc Dutron stammte aus einer vermeintlich guten Familie, also aus einem guten Elternhaus. Seine Mutter Janine und sein Vater Victor waren beide als Lehrer tätig. Er war kein Einzelkind, er hatte drei jüngere Brüder namens Paul, Serge und Johann sowie eine kleine Schwester namens Valerie. Also eigentlich eine sehr behütete, mittelgroße Familie.
Ja. Ne?
Also mit guten Berufen von den Eltern. Eigentlich hätte da schon alles gepasst und man möchte jetzt eigentlich auch meinen, dass da ein bisschen Pädagogik mitschwingt, ne? Wenn die Eltern Lehrer sind.
Wäre nicht schlecht.
Mhm. Zu Dutrons Kindheit an sich gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, außer dass der Vater Victor seine Frau und seine Kinder wirklich oft schlug. Also da sieht man schon, da hat das Ganze so ein bisschen nicht dem entsprochen, was man so von außen hin wahrscheinlich wahrgenommen hat. Und Marc Dutron selbst fiel als Neunjähriger in der Schule als Schläger auf. Also anscheinend hat er da schon gespiegelt, was er zu Hause immer zu sehen bekommen hat. Und in späteren Schuljahren verkaufte er sogar gestohlene Mofas und pornografische Bilder. Also er hat relativ schnell einen eher kriminellen Weg eingeschlagen.
Ja.
Bereits mit 15 Jahren, also 1971, übernahm Marc Dutron das Verhalten seines Vaters komplett. Also er konnte diese Position, also in diesem Fall auch diese Machtposition einnehmen, da sein Vater wegen Depressionen mehrere Monate in eine Klinik eingeliefert wurde.
Oh,
also er hat quasi das Familienoberhaupt ersetzt mit 15.
Sehr früh, ne?
Total. Und Victor Dutron kehrte auch nie wieder zurück in die Familie, da er sich scheiden ließ, weil er, und jetzt kommt's, er seine Frau für seine Depressionen und somit diesen Klinik Aufenthalt verantwortlich gemacht hat. Also hier schon sehr komisch verschobene toxische Tendenzen in dieser Familie. So hat Marc also weiterhin munter fröhlich diese Position einnehmen können, behalten können. Und Marc fing nicht nur an zu dominieren zu Hause, sondern er führte das Verhalten seines Vaters weiter. Er schlug seine Geschwister und auch seine Mutter.
Oh.
Und das alles im Alter von 15 Jahren.
Das ist nicht gut.
Also da kann man wirklich von Glück für die Familie sprechen, dass er mit 16 Jahren nichts mehr wollte als von der Familie weg. Für die war das eigentlich ein guter Treffer, dass er eigentlich sich aus der Familie entfernen wollte. Weil ich denke, selbst als Mutter kannst du das nicht machen, selbst wenn er sich so verhält, dass du mit 15 sagst, okay.
Ach, schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema, ne?
Mark aber wollte alleine sein, er wollte sich durchkämpfen, er wollte quasi für sich selber sorgen, hatte aber natürlich kein Geld und auch keinen Schulabschluss. Führte dazu, dass er sich letztendlich auf dem Straßenstrich wiederfand. Also ja, er prostituierte sich sehr, sehr früh, also mit 16, um an Geld zu kommen. Also er bot sich quasi am Straßenstrich gegen Geld an und wurde so natürlich auch super schnell polizeilich bekannt, also relativ früh. Er wurde bei Autodiebstählen erwischt, bei Überfällen und auch bei Drogendelikten. Also er war wirklich kein unbeschriebenes Blatt. Irgendwann entdeckte er dann aber den Schrotthandel für sich, um so ein bisschen auch aus der Prostitution rauszukommen und hielt sich so über Wasser. Er stahl, was er fand und machte quasi alles, was er fand, zu Geld. Mit 20 Jahren hat er dann sogar geheiratet, seine erste Frau. Und die kam nicht alleine in die Ehe, sondern die hatte auch noch ein Kind in die Ehe mit eingebracht. Die beiden bekamen sogar noch ein weiteres Kind, also das erste leibliche Kind von Marc Dutroux. Und richtig bitter, nach wirklich kurzer Zeit gaben sie beide Kinder ins Heim ab.
Oh nein.
Mhm. Also musst du dir mal vorstellen, dass ja schon ein Kind da ist, dann wird man nochmal schwanger, nur um dann die Kinder abzugeben. Schon sehr, sehr bitter.
Ist es, ja.
Nach 6 Jahren Ehe und enormer Gewalt gegen seine Frau kam es dann 1983 zur Scheidung. Also auch hier sieht man wieder, er war so ein bisschen gefangen im Muster seines Vaters. Gewalt gegen Frauen war irgendwie sein stetiger Begleiter oder zumindest was total Normales für Marc Dutroux.
Mhm.
Zum Zeitpunkt der ersten Ehe hatte er aber bereits eine Affäre mit Michelle Martin. Und aus dieser Beziehung entstanden dann auch 3 gemeinsame Kinder. In diesem ganzen Erwachsenenleben bekam Dutroux eigentlich die ganze Zeit nur Sozialhilfe. Also weil diese ganzen anderen Geschichten, die waren ja alle nicht legal. Also dieses Autoknacken oder Drogendelikte oder
klar,
so. Alles, was er da gemacht hat, das ganze Dealen und so, das fiel ja alles nicht auf. Also hat er Sozialhilfe empfangen. Und das waren ungefähr so 600 Euro im Monat. So ungefähr. Und davon eine 5-köpfige Familie zu ernähren, scheint mir sogar für damalige Verhältnisse unvorstellbar. Na, also musste ja da Geld reinkommen von irgendwelchen anderen Nebentätigkeiten, kann man das so sagen.
Sonst wird das nichts, ne?
Nee. Aber lange musste er sich darum tatsächlich keine Sorgen machen, denn am 4. Februar 1986 wurde Marc Dutroux und Michelle Martin gemeinsam, ne, also 5 Ausrufezeichen, gemeinsam, wegen Entführung und Missbrauchs von 5 jungen Frauen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren verhaftet.
Heftig.
Ja, die hat geholfen.
Das ist mies.
Mhm.
Aber haben wir auch schon öfters erlebt in der Creepy Hour, ne?
Da kommen wir später auch noch zu. Es wird richtig unbegreiflich. Unbegreiflich ist, glaube ich, das richtige Wort für die heutige Folge. Denn was die beiden mit diesen Mädchen gemacht haben, ist noch so ein weiterer Punkt, der einfach so grausam ist. Dutroux hat die Mädchen aus ganz bestimmten Gründen entführt. Er hat nämlich pornografische Aufnahmen von den Vergewaltigungen der Mädchen gemacht, um diese dann zu verkaufen, um somit wieder an Geld zu kommen. Also das alles ist jetzt schon so grausam und ich glaube, dieses Wort grausam und dieses Unvorstellbare, das zieht sich durch diesen Fall und es wird einfach immer schlimmer. Am 26. April 1989, also 3 Jahre später, und jetzt bitte wirklich gut aufpassen, denn Polizeiversagen spielt bei diesem Fall eine zentrale Rolle, wurde Dutroux dann zu 13 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Seine Frau Michelle Martin zu 5 Jahren. Und um das nochmal verständlich aufzuzählen, ja, 1983 lässt er sich von seiner ersten Frau scheiden, hat da aber schon was mit Michelle, also seiner jetzigen Partnerin. Sie setzen in 3 Jahren 3 Kinder in die Welt. Irgendwann in diesen 3 Jahren entführt das Paar dann 5 Mädchen, die Dutroux dann missbraucht und sie mehrfach filmt, um diese Filme an Pädophile zu verkaufen. Also hier sollte eigentlich schon Ende sein, ne? Also mit dieser Verhaftung sollte hier eigentlich schon Stopp
sein. Reicht schon, ja.
Aber nein. 1986 wurden sie dann eben angeklagt und nach drei Jahren, ja dann erst das Urteil, also das heißt, in diesen 3 Jahren konnten die auch noch machen, was sie wollten. So weit, so klar und so schrecklich. Aber das wirklich Schlimme ist, 1989 können die beiden dann sogar im Gefängnis noch heiraten.
Was?
Mhm. Und 1992, also auch wieder nur 3 Jahre nach dieser Verurteilung, wird Dutroux vom damaligen Justizminister begnadigt.
Nicht dein Ernst.
Und kommt auf Bewährung raus.
Das darf ja nicht wahr sein.
Möchte man meinen, oder? Und das, obwohl sich sogar seine eigene Mutter in einem Brief dagegen ausgesprochen hat. Seine Mutter fand es unverantwortlich, Dutroux auf die Gesellschaft loszulassen und recht hatte sie.
Mhm.
Und weil das alles noch nicht kackendreist genug war, fand Dutroux einen Psychiater namens Émile Dumont, der ihm eine seelische Schädigung aufgrund der Haft mit resultierender Erwerbsunfähigkeit auf Lebenszeit bescheinigte. Also, du hast es jetzt richtig verstanden. Aufgrund dieser Bescheinigung erhielt Dutreau, ein verurteilter Kinderschänder und Kidnapper, eine staatliche Rente.
Es wird ja immer schlimmer.
Aber reicht auch noch nicht.
Was?
Zusätzlich bekam er Schlafmittel und Sedativa für Schlafstörungen oder gegen Schlafstörungen verschrieben.
Ja, der arme Mann.
Und dreimal darfst du raten, die hat er natürlich später für ganz andere Sachen missbraucht.
Ach du Scheiße. Mhm. Wie schrecklich. Vor allem, es ist ja jetzt nicht 100 Jahre her oder so, ne?
Nee. Es ist einfach nur, also du siehst, also dieser ganze Fall, und es wird immer schlimmer und schlimmer, ist aufgebaut von Fehlern in der Rechtsprechung, in der Beobachtung und in der Ausführung von allen Ämtern, die in Brüssel zu dem Zeitpunkt quasi tätig waren. Es ist Wahnsinn, es ist richtig Wahnsinn. So, und jetzt erinnerst du dich, dass ich vorher erzählt habe, dass er ja gerade mal 600 Euro Sozialhilfe bekommen hat. Also es waren damals ja schon noch belgische Franken, aber umgerechnet auf damals waren das eben so ungefähr 600 Euro. Jetzt frage ich dich, Missy, wie kann man sich mit 600 Euro im Monat 5 bis 8 Häuser leisten?
Wenn ich das wüsste, dann hätte ich auch ein paar mehr. Mhm. Der muss ja anderweitig noch irgendwas gemacht haben.
Er besaß tatsächlich 5 bis 8 Häuser, da sind die Quellen so ein bisschen unterschiedlich, gibt verschiedene Angaben, aber alleine die Hausnummer 5 bis 8 Häuser, also 5 wären ja schon krass. Das ist
was anderes als 2, ja.
Und überall rund um diese Stadt, Charleroi, waren kleine Grundstücke mit abbruchreifen Häusern oder so, die halt einfach dafür genutzt wurden, um seine Sachen zu verstecken, um Diebesgut zu lagern und später eben auch um andere Dinge oder Personen zu lagern. Mhm. Im Nachgang fand man dann tatsächlich auch heraus, dass fast alle diese Häuser durch Einnahmen seiner kinderpornografischen Videos bezahlt wurden. Ja. Also sehr, sehr traurig. Ich frage mich da aber, warum fragt denn da keiner nach, wo das Geld herkommt?
Ja gut, vielleicht die Angst vor der Antwort oder Angst, dass das negative Auswirkungen auf einen selbst haben kann?
Ich weiß es nicht. Im Haus im Stadtteil Marzinel fing er dann aber an seinem Haus rumzubauen. Und zwar, um genau zu sein, er fing an, den Keller auszubauen.
Mhm. Oh, verdächtig, ja.
Er erschloss einen geheimen Raum, dessen Eingang als Regal getarnt war. Also es war so ein Stahlregal. Und eigentlich konntest du es mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen, dass wenn du das rausziehst, dass sich dahinter noch ein Raum befindet.
Oh, sowas liebe ich ja, ne? So geheime Räume, also an sich schon cool, aber in dem Zusammenhang natürlich super schrecklich. Aber gut, erzähl weiter, ich bin ruhig.
Dieser Raum war 2,15 Meter lang und 1 Meter breit und nur 1,64 Meter hoch. Also ich weiß nicht mehr, ob man da von einem Raum sprechen kann. Das war wirklich eher wie so ein Loch.
Ja.
Genau. Ab dem Tag seiner Entlassung bis 1995 nutzte er diesen Raum, um weiterhin Diebesgut zu verstecken. Also er hat quasi so, damit man nichts finden kann, wenn er was klaut. Ich glaube aber nicht, dass es tatsächlich seine Intention war, sondern wir kommen jetzt genau zu dem, ja, was glaube ich der ausschlaggebende Punkt war. Am 24. Juni 1995 folgt die nächste schwerwiegende Tat von Marc Dutreau. Er entführt die 8-jährige Melissa Russo und die ebenfalls 8-jährige Julie Lejeune. Die beiden Mädchen waren in der belgischen Großstadt Lüttich zu einem Spaziergang aufgebrochen und waren auch gar nicht so weit von ihren Elternhäusern unterwegs. Die waren halt einfach draußen spielen.
Ja.
Und plötzlich verschwinden die beiden spurlos. Und trotz einer landesweiten Suchaktion fehlte jede Spur. Und ich glaube, alle, die jetzt über 30 sind, wissen, wie es ist, wenn im Fernsehen vermisste Kinder gezeigt werden. Und also egal, ob das bei uns Peggy war oder auch Madeleine oder so. Es ist
grausam.
Jeder hat da sofort so diese Berichterstattung dazu im Kopf. Und wenn man da einfach diese Bilder von diesen 2 Achtjährigen sucht, und genau so waren das damals in Brüssel.
Ja.
Alle haben nach diesen 2 Mädchen gesucht.
Vor allem, du schickst ja deine Kinder selten alleine raus zum Spielen. Da denkst du dir halt als Mutter oder als Vater, na gut, die sind zu zweit, da passiert schon nichts. Wer rechnet denn damit, dass gleich 2 Kinder verschwinden?
Ja.
Grausam.
Und was keiner wusste, die beiden Mädchen waren ja nicht mal in der Nähe von dort, wo sie verschwunden waren. Also die beiden Mädchen waren mittlerweile gefangen im Keller von Dutreau, in diesem winzigen kleinen Loch, das ich gerade eben beschrieben habe. Da saßen sie fest und das Ganze ist eine Autostunde von dem Ort entfernt, an dem alle nach ihnen suchten. Also eine Stunde, eine Autostunde.
Ja.
Also du grenzt ja den Radius ein, in dem du suchst, wenn Kinder verschwinden. Aber eine Autostunde, also wer soll denn da drauf kommen?
Mhm.
Sehr, sehr, sehr weit weg. Und für die beiden Mädchen ging dann die wirkliche Hölle los. Also sie wurden beide mehrfach missbraucht und das Ganze wurde wieder von Dutreau gefilmt um ihm Geld in die Kassen zu spielen. Und weil das alles noch nicht gereicht hat, dass er zwei Mädchen in diesem winzigen Loch gefangen hielt, ging er am 22. August 95 los, also nur zwei Monate später, nachdem er die ersten zwei Mädchen gekidnappt hat, und schlug erneut zu. Bei dieser Tat ist bekannt, dass Dutroux wieder nicht alleine agierte, also vorher war es ja seine Frau, mit seinem Komplizen Michel Levier. Und ihr bitte nicht verwechseln, die heißen irgendwie alle Michel. Also Michel Levier ist jetzt ein Mann. Und mit ihm entführte er damals die 17-jährige Anne Marchal und die 19-jährige Effie Lambrex. Die beiden waren für einen kleinen Ausflug nach Ostend gefahren. Das ist ein Ort am Strand, um dort mit Freunden einfach Spaß zu haben. Einfach so ein typischer Ausflug mit Freunden an den Strand, einfach mal weg von den Eltern. Also die waren ja 17 und 19, da kann man das auf jeden Fall schon mal machen.
Tolles Alter eigentlich.
Auf jeden Fall. Und die beiden Mädchen wollten noch getrennt vom Rest der Gruppe in eine Karaoke-Bar. Die haben sie gesehen, fanden sie toll, wollten sie rein. Sie kamen aber nie wieder zur Gruppe zurück. Das hat dann dazu geführt, dass die Freunde dann letztendlich auch beim Vater angerufen haben und sie als vermisst gemeldet haben. Dutroux und Levier hatten die beiden auf der Straße angegriffen und verschleppt. Also wir sprechen hier von einer 17- und 19-Jährigen. Das musst du auch erstmal am helllichten Tag schaffen.
Keine kleinen Kinder, ja?
Nein. Und auch die beiden brachten sie in das jetzt zwei Stunden entfernte Haus in Charleroi mit dem ausgebauten Keller. Es ist so eine Distanz zwischen dem Ort des Verschwindens zu dem, wo sie dann wirklich waren. Du hast gar keine Chance. Wie sollst du so jemanden wiederfinden? Sie brachten sie also in dieses Haus in Charleroi, aber der Keller war ja mittlerweile schon besetzt. Es waren ja schon zwei gefangene Mädchen im Keller. Also beschlossen sie, sie nackt in einen Raum im ersten Stock des Hauses zu sperren.
Nicht dein Ernst.
Dutroux hatte also zu diesem Zeitpunkt vier Mädchen in Gefangenschaft, die er vergewaltigte und filmte. Das muss man sich mal vorstellen, dieses Horrorhaus. Am 6. Dezember 1995, dann ein vermeintlicher Lichtblick. Dutroux hat weiterhin, obwohl er eben auch vier Geiseln in seinem Haus hatte, Autos geklaut. Also er hat eigentlich ständig immer irgendwie das Gesetz gebrochen. Und weil er eben vorbestraft war, ging man auf die Suche nach Hehlerware in seinem Wohnhaus. Also in genau diesem Wohnhaus, von dem ich hier die ganze Zeit erzähle. Ja, man könnte jetzt vermuten, es könnte jetzt irgendwie was auslösen. Die Mädchen werden gefunden, er wird verhaftet und schlussendlich bekommt er seine Strafe. Aber es sollte anders kommen, denn Eftje und Anne waren zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr im Haus aufzufinden. Also die waren nicht mehr im ersten Stock. Dutroux und ein Komplize hatten die beiden Teenager-Mädchen nämlich bereits aus dem Haus und zu einem weiteren Grundstück von Dutroux gebracht. Das haben wir ja vorher gelernt, dass er mehrere Möglichkeiten hatte.
Ja, viele Häuser.
Und ich habe ja vorher auch erzählt, dass Dutroux Schlafmittel und Sedativa verschrieben bekommen hat. Die hat er dazu benutzt, um die zwei Teenager-Mädchen, das waren ja die Älteren, zu betäuben und lebendig zu begraben.
Lebendig zu begraben?
Wow. Effie und Anne starben einen unfassbar grausamen Tod.
Sind dann erstickt, ja.
Die wurden einfach verscharrt, weil man nichts mehr mit ihnen anfangen konnte. Ganz schlimm. Und mit staatlich bezahlten Schlafmitteln. Es ist unvorstellbar.
Da fehlen einem alle Worte, ja.
Wer allerdings noch im Haus war, als das Haus durchsucht worden ist, waren Melissa und Julie. Immer noch. Also es war Dezember, sie wurden im Juni entführt. Also seit 165 fucking Tagen waren die Mädchen in dieser Hölle unter diesem Haus gefangen. Und endlich war die Polizei da. Und jetzt der absolute Albtraum, die Mädchen werden nicht gefunden. Das Haus wurde durchsucht und im Keller vernahm ein Helfer, also ein Schlosser, der quasi mit dabei war, um Sachen aufzubrechen, ne? Wenn er jetzt irgendwo was verstecken sollte.
Ja.
Ein Schlosser hat dem leitenden Beamten gesagt, dass er Kinderstimmen hören würde und dass die ganz eindeutig vom Keller kommen. Und der Beamte hat ihn nur angeguckt und meinte so, nee, die kommen von der Straße, das sind Kinder, die draußen auf der Straße spielen, hier sind keine Kinder.
Alter, dann untersuch halt alles, ne?
Im Keller eines vorbestraften Kinderschänders willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wirklich, also der Fall, der macht einen so wütend.
Ja, völliges Versagen.
Absolut, weil erstens, ich habe mir das dann alles nochmal genauer angeschaut, diese Wand, die wurde ja auch frisch eingezogen. Mhm. Ich meine, das war ja nicht einfach, der hat ja nicht einfach irgendwie einen Durchbruch zu einem anderen Keller gemacht, sondern der musste ja noch eine Wand einziehen, um diesen Raum zu erschaffen. Also diese frisch eingezogene Wand hätte auffallen müssen und... Wenn jemand Kinderstimmen hört, dann sollte man dem vielleicht irgendwie Beachtung schenken. Aber das ist noch nicht das Krasseste, was in diesem Fall passiert ist. Denn die Beamten haben dann weitergesucht, weil sie waren ja eigentlich schon so ein bisschen auf der Suche nach Hehlerware und irgendwas stimmte ja mit diesem Typen nicht. Was haben sie gefunden im Keller? Videokassetten.
Okay.
Und auf diesen Videokassetten war zu sehen, wie Dutroux diesen verdammten Keller ausbaut. Er hat quasi dokumentiert, wie er das macht. Und die Beamten hätten sich das einfach nur auf dem Revier ansehen brauchen.
Haben sie nicht, ist es denn ernst?
Sie haben es nicht getan.
Nein.
Und weißt du wieso? Weil sie keinen Videorekorder hatten.
Oh mein Gott.
Ja. Sie haben das Material dann ohne Sichtung einfach als belanglos eingestuft.
Was zur Hölle?
Ja.
Also wie dumm kann man sein?
Es macht so wütend, weil ich denke mir, der ist ja schon vorbestraft gewesen. Der hat schon 5 Mädchen entführt und gefilmt und vergewaltigt. Also
besorgt euch einen fucking Kassettenrekorder und schaut euch das Material an.
Aber haben sie nicht getan.
Wow.
Haben sie einfach nicht getan.
Da, unvorstellbar.
Dutroux war dann erstmal im Gefängnis. Zwar nicht für das, wofür man ihn eigentlich hätte sitzen sehen wollen, sondern halt für eben Autodiebstahl.
Mhm.
Das richtig Schlimme, Melissa und Julie waren ja auch im Gefängnis. Die saßen ja immer noch in der Zelle ihres Peinigers. Die saßen ja immer noch in diesem Scheißhaus von Marc Dutroux fest.
Die armen Mädchen.
Und jetzt kam halt kein Marc Dutroux mehr, der ihnen Essen gebracht hat.
Mhm.
Und am 20.03.1996 wurde Dutroux dann freigelassen. Und als er dann wieder zurück ins Haus kam, lagen die beiden Mädchen dann tot, verhungert in der Zelle, in diesem winzigen Loch. Und wenn du dir einfach vorstellst, es hätte nicht passieren müssen. Die waren eine Wand davon entfernt, gerettet zu werden. Und Dutroux hat dann später erklärt, dass er davon ausging, dass seine Frau, also Michelle Martin, die ja auch wusste, dass im Keller Mädchen sind, dass die sich schon drum kümmern würde oder dass zumindest der Komplize mal runtergehen würde und den Mädchen Essen bringen würde. Hat er aber nicht getan.
Mhm.
Er brachte also die beiden Leichen der 8-Jährigen zusammen mit einem Komplizen zu einem weiteren Grundstück und vergrub sie dort. Also das kennen wir jetzt mittlerweile auch schon.
Ja.
Das ist ein ganz guter Stichpunkt, weil jetzt haben wir schon des Öfteren von Komplizen gehört und ich will da mal noch so ein bisschen genauer drauf eingehen. Fangen wir mal mit Livier an. Das ist der Mann, der auch Michel mit Vornamen heißt. Der Mann, der bei der Entführung 1995 half. Der Mann, der lebte sogar in Dutroux Haus in Chalons. Also der war mit in diesem Haus, in dem die Kinder im Keller eingesperrt waren.
Gott, wie kannst du da wohnen?
Ja, er war drogenabhängig und half Dutroux aus Verbundenheit, weil er eben dort wohnen durfte.
Hm.
Und wohl gegen etwas Geld, eben auch für Drogen. Und Berichten zufolge war er zwar Mittäter, aber hat die Mädchen anscheinend nie angefasst. Was jetzt nicht besser macht.
Nee, gar nicht.
Der nächste Name, Bernhard Weinstein. Das war ein Franzose mit tschechischer Herkunft. Der hat Dutroux auch 1995 geholfen und angeblich war er es, der sich eigentlich um die Mädchen hätte noch kümmern sollen, also zusätzlich zu seiner Frau Michelle. Und aus genau diesem Grund, weil er das nicht getan hat, musste Weinstein auch dran glauben. Seine Leiche wurde tatsächlich neben Melissas und Julies Leiche gefunden. Also Dutroux war anscheinend sehr sauer. Ich glaube, es lag nicht daran, dass er entsetzt war, dass das passiert ist, sondern ich glaube, dass es eine Geldquelle war, die verebbt war durch den Tod. Und deswegen war er sauer auf seinen Komplizen. Und dann gab es noch eben seine Frau Michelle Martin, die wir jetzt auch schon öfter gehört haben. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, was bringt eine Frau, eine Dreifachmutter dazu, ihren Mann bei solchen Taten zu unterstützen?
Hm.
Also wir erinnern uns, sie wusste ja nicht nur von den Mädchen im Keller, sie half ja auch bereits davor, diese 5 anderen Mädchen zu entführen. Und sie kam dafür ja auch ins Gefängnis. Also wo lag da der Punkt?
Ja.
Und später hat sie dann auch behauptet, sie hätte zu viel Angst vor Marc Dutroux gehabt und sie hätte die Mädchen im Keller nicht gefüttert, weil sie zu große Angst davor gehabt hätte, quasi ihren Taten gegenüber zu stehen.
Und feige.
Ja, und ich muss echt sagen, ich weiß nicht, inwiefern man das alles noch gelten lassen kann in Anbetracht dieser vielen Taten. Also ich hätte ja einfach nur einen anonymen Tipp geben können. Es hätte so viele Kleinigkeiten gegeben, um an dieser Situation was zu ändern. Sie soll sich ja nicht selber in Gefahr bringen, aber sie hätte so viel mehr machen können.
Ja.
Und wir haben also jetzt 4 tote Mädchen und die alle waren Opfer von Marc Dutroux. Und bei 4 ist es aber leider nicht geblieben. Am 28. Mai 1996 entführte Dutroux dann die 12-jährige Sabine Dardenne. Die war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und bemerkte da schon einen weißen Lieferwagen hinter sich.
Oh, creepy.
Ja. Und der holte dann schließlich auf. Also der war dann so, ja, neben ihr. Und die Seitentür sprang auf, wirklich wie in so einem schlechten Film. Und Sabine wurde von ihrem Fahrrad in diesen Van gezogen. Dutroux und sein Gehilfe, auch hier war er wieder nicht allein, brachten Sabine in das altbekannte Haus. Und Dutroux hielt sie über mehrere Monate allein im Verlies gefangen, vergewaltigte sie und benutzte sie für seine Filme. Also ich glaube, zu zweit ist es schon sehr unerträglich und ganz unvorstellbar, aber dieses Mädchen, ne? Also
ganz alleine, ja.
12 Jahre und alleine, also das verursacht bei mir echt Unwohlsein. Das ist ganz, ganz schlimm, sich das vorzustellen.
Macht Gänsehaut, ne?
Ja. Sabines Verschwinden führte dann aber dazu, dass endlich eine Spezialeinheit, also lang genug hat es gedauert, aus Ermittlern zusammengestellt wurde. Und die versuchten dann quasi das Verschwinden aller Mädchen aufzuklären. Mhm. Damals ging aber noch niemand davon aus, dass es von ein und derselben Person verursacht wurde, sondern es war wie so ein Phänomen, dass jetzt überall Kinder verschwinden. Leider half das alles nichts, denn am 9. August widerfuhr das gleiche Schicksal auch der 14-jährigen Letizia Delhees. Sie war im Schwimmbad und war gerade auf dem Nachhauseweg, als sie auf offener Straße am helllichten Tag ebenfalls in diesen Lieferwagen gezogen wurde. Die Tat selbst wurde nicht beobachtet, allerdings meldete sich nach Letizias Verschwinden ein Augenzeuge. Der hatte nämlich diesen weißen Lieferwagen im Ort beobachtet und konnte sich tatsächlich auch einen Teil des Kennzeichens merken. Mhm. Und ich glaube, wenn du überall in den Medien hörst, es verschwinden Kinder, dann ist so ein weißer Lieferwagen,
auffällig,
der langsam durch die Gegend fährt, tatsächlich was, was schon auffällt. Ja. Ne? Ich finde es immer noch gruselig, dass das alles am helllichten Tag passiert ist. Ja. Das Ermittlerteam machte dann einen Abgleich mit allen weißen Transportern und mit diesem Teil des Kennzeichens. Und dann wurde auf Halter überprüft. Ne? Und endlich der Name Marc Dutroux und dieser Zusammenhang vorbestrafter Kinderschänder und Kidnapper, der ja eigentlich schon viel früher hätte irgendwo auftauchen müssen. Jetzt denkt man, die stürmen sofort das Haus und so wie in den Filmen, oder? Also dass wirklich jede Sekunde zählt, wenn da Kinder verschwunden sind. Aber nein, so war es nicht. Es gab Vorladungen. Marc Dutroux, Michel Matar und Michel Livière sollten doch bitte aufs Revier zur Befragung kommen.
Und dann?
Dann begann das Verhör und zuerst wurde natürlich Dutroux befragt. Ja, er stritt natürlich alles erstmal ab, wusste von nichts, hatte allgemein keine Ahnung, dass in Belgien gerade über und über Mädchen verschwinden. Er wusste nicht mal, ob er am besagten Tag in der Nähe des Ortes war, wo Sabine entführt worden ist. Wusste er alles nicht. Also änderten die Beamten das Verhör und widmeten sich in der Zwischenzeit Livière und haben Dutroux erstmal so ein bisschen sitzen lassen.
Ja.
Ne? Der war, wie wir wissen, schwer drogenabhängig, also Heroin und Co., also so die richtig harten,
richtig harten Sachen.
Ja. Und ja, jetzt wurde er isoliert und jetzt hatte er schon länger keinen Zugang mehr zu den Drogen, was ihn natürlich schon so ein bisschen schwächte. Und letztendlich dann auch dazu führte, dass er eingeknickt ist. Er erzählte, wie Dutroux Letizia, also die erst vor kurzem entführt worden ist, von der Straße ins Auto zog, das Michel fuhr. Und auch Michel Matar, also seine Frau, hat gestanden. Also sie versuchte sich noch rauszureden, dass auch sie, wie vorher schon erwähnt, ein Opfer von ihm sei, hat aber wirklich alle Karten auf den Tisch gelegt.
Mhm.
Mit den Geständnissen konnten die Ermittler Dutroux dann quasi unter Druck setzen. Ich meine, jetzt hatten sie zumindest was in der Hand und mussten nicht nur einfach darauf hoffen, dass er vielleicht mal was preisgibt.
Ja.
Und es ist jetzt so eine ganz verzwickte Situation, finde ich, weil es geht ja nicht darum, hey, gestehe, damit wir dich verurteilen können, sondern hey, es geht um Letizia, die entführt worden ist. Und in dem Moment dachte auch niemand an Sabine, weil niemand davon ausgegangen ist, dass er alle hatte.
Klar.
Jetzt bist du in dieser Situation als Ermittler oder als Polizistin, sitzt da gegenüber und willst ja eigentlich was von dem. Du willst ja eigentlich wissen, wo er sie versteckt hält. Also kannst du ja gar keinen Druck ausüben im Endeffekt. Eine ganz, ganz grausame Vorstellung. Aber anstatt zu blocken, erklärt Dutroux dann tatsächlich noch großkotzig, dass er ihnen nicht nur Letizia geben kann, sondern auch noch Sabine. Und die Situation muss man sich mal vorstellen. Das war ja ein Verhörraum. Und in diesen Räumen hängen ganz oft Fahndungsfotos oder Fotos von Vermissten. Als sich der Ermittler dann umdrehte, hang da ein Foto von Sabine und Marc Dutroux hat halt wirklich nur so hingedeutet mit der Nase gemeint, die kann ich euch auch noch geben. Das musst du dir mal vorstellen.
Oh, wie geschmacklos. Wie geschmacklos.
Ja, und jetzt stell dir dieses Szenario mal vor, du sitzt da und es heißt, die Mädchen sind da und da. Ja? Sie haben Dutroux eingepackt, sind zum Haus nach Charlois gerast, da wo ja eigentlich schon Ermittler mal waren. Also das ist ja kein unbekanntes Haus. Und Dutroux macht dann in diesem Keller dieses Regal nach vorne und es eröffnet sich dieses Verlies und da drin sitzen Sabine und Letizia, diese zwei Mädchen, nach denen ganz Belgien sucht. Und dann auch eine total befremdliche Situation. Die Presse hat unglaublich schnell Wind davon bekommen. Und es gibt Aufnahmen. Also du siehst, wie diese zwei Mädchen unter den Augen der Öffentlichkeit, heute unvorstellbar, in dieses Auto gebracht werden von den Ermittlern, wie die aus dem Auto aussteigen, wie die in die Arme ihrer Eltern laufen, die einfach, ja, einfach wahrscheinlich nur dachten, dass ihre Kinder tot sind.
Mhm.
Und weil man sich das eben alles so ansehen kann, und ich weiß auch nicht, also wir sprechen hier ganz oft über ganz schlimme Dinge, aber wenn man sich das so ansieht und wie diese Mädchen dann in die Arme ihrer Eltern laufen und weinen, ich habe da jedes Mal Gänsehaut bekommen und ich muss auch gestehen, ich habe wirklich ganz oft vor diesen Videos geheult.
Ja.
Weil diese Tatsache, du wirst von jemand Fremden in so einem jungen Alter aus deinem Leben gerissen und du denkst wahrscheinlich, du siehst deine Eltern nie wieder. Und dann werden so schreckliche Dinge mit dir gemacht. Unvorstellbar.
Ja.
Die Polizei hat dann tatsächlich auch die Mädchen dazu befragt, stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Und was da rauskam, das ist einfach so schäbig. So schäbig, Missy. Also abgesehen von dem sowieso schon menschenverachtenden Taten, was der mit diesen Mädchen gemacht hat, ja, spielte Marc Dutroux noch ein unfassbar grausames Psychospiel mit diesen Mädchen. Um die Mädchen gefügig zu machen, also in dem Fall Sabine, die hat nämlich sehr viel darüber erzählt. Letizia war ja zum Glück auch gar nicht so lange in der Gewalt von ihm. Macht einfach sprachlos. Also pass auf. Marc Dutroux hat Sabine erzählt, dass er sie entführt hätte mit anderen Männern, um Lösegeld von ihren Eltern zu verlangen.
Mhm.
Die Eltern hätten daran aber überhaupt gar kein Interesse mehr, da sie ihr Kind eh nicht zurück wollten.
Was?
Mhm.
Dieser Fiesling.
Und Dutroux erklärt dem Mädchen dann, dass diese anderen Männer, die da mit dabei waren, jetzt ja eigentlich gar keine Verwendung mehr für sie hätten, aber dass Marc Dutroux ihr einziger Freund in dieser Situation wäre und dass er jetzt der einzige Mensch ist, den sie noch hat und er würde auf sie aufpassen. Aber dafür müsste sie auch mitspielen und mitmachen, damit er dafür Sorge tragen kann, dass sie bleiben kann und dass man sie nicht umbringt. Also er hat im Endeffekt gesagt, spiele meinen Videos brav mit und mach, was ich dir sage. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der dich jetzt noch beschützen kann.
Was für ein böser, hinterhältiger Mann.
Es ist so grausam. Und Kinder sind einfach so naiv und ich wüsste nicht mehr, wie ich reagieren würde, wenn ich in so einer Stresssituation wäre und jemand würde mir sowas erzählen.
Mhm.
Nicht nur in dem Alter, sondern es ist einfach, es ist so grausam.
Ja.
Und ich weiß zum Beispiel auch noch, dass Sabine Tagebuch geführt hat, also weil auch eine ganz, ganz grausame Nummer. Dutroux hat ihr immer mal wieder Briefpapier und Stifte ins Verlies gebracht und hat dann gemeint, dann schreib deinen Eltern doch mal. Komm, dann sag denen doch, hey, ich werde mich benehmen und dann, vielleicht zahlen sie es dann. Und sie hat sich solche Mühe gegeben und hat Briefe geschrieben und hat da reingeschrieben, dass sie es bitte ganz, ganz gut überlegen soll und dass sie nicht mehr so selbstsüchtig sein wird und dass sie sich anstrengen wird und dass sie sich bessern wird. Und er ist nach oben gegangen und hat diese Briefe einfach weggeschmissen.
Da zerreißt es einem das Herz.
Es ist Wahnsinn.
Ja.
Und sie hat zum Beispiel ein Tagebuch geführt und sie hat es einem Ermittler erklärt. Sie hat an jedem Tag, an dem sie missbraucht wurde, ein X in dieses Tagebuch geschrieben.
Mhm.
Und ein X hat bedeutet, es hat wehgetan und zwei X war, es hat schrecklich wehgetan. Und da waren ziemlich viele Xe in diesem Buch. Also alleine diese Vorstellung macht einfach so unglaublich hilflos und betroffen, weil ich mir denke, was muss man für ein Monster sein?
Mhm.
Wie kann man das jemandem antun? Was ebenfalls super grausam war, war die Hoffnung für die Eltern, die jetzt ja immer noch hofften, dass ihre Kinder, also diese anderen vier Mädchen, die verschwunden waren, vielleicht ja auch in irgendeinem Versteck noch gefangen halten wurden. Diese Hoffnung wurde dann aber durch eine weitere Befragung von Dutroux zerstört. Er führte die Ermittler dann zu weiteren Grundstücken, von denen sie ja auch nicht mehr wussten, dass es seine sind. Ne?
Ja,
er hat sie
quasi, waren ja eine Menge.
Ja, und er hat sie erstmal dorthin geführt. Und im Garten eines Grundstücks fand man dann eben die Leichen der verhungerten 8-jährigen Melissa und Julie. Und zwei Wochen später, weiß auch nicht, warum das immer so lange gedauert hat, fuhr Dutroux dann noch mit den Ermittlern zum nächsten Grundstück.
Mhm.
Und hier wurden eben Effie und Anne gefunden, die ja lebendig begraben wurden.
Die Teenie-Mädels.
Ja. Mhm. So zerschlug sich quasi diese Hoffnung für die Eltern, die ja noch über waren, die ja jeden Tag noch gesucht haben, egal wie viel Zeit da vergangen ist, dass ihre Mädchen vielleicht doch noch auch nach Hause kommen. Das war dann einfach alles weg. Da gab es keine Hoffnung mehr, da gab es dann nur noch die Gewissheit. Aber jetzt kommen wir mal zu den Ermittlungen. Also was wir wissen, wir haben 6 entführte Mädchen, 4 davon wurden getötet oder sind ums Leben gekommen und 2 davon wurden gerettet. So, was auffällig und offensichtlich ist, ja, dieses ganze Leid und diese ganze Tragödie in Belgien hätte verhindert werden können. Also da, das ist ganz klar, oder? Also da sind wir uns einig. Und wenn ich jetzt auf diese Ermittlungspannen eingehe, dann wird einem einfach nur schlecht. Alleine, wenn man sich das mal genauer ansieht, fällt auf, dass bereits 2 Wochen nach der ersten Entführung von den beiden 8-jährigen Mädchen der Name Dutroux das erste Mal aufgeploppt ist. Und warum? Wegen seiner Vergangenheit. Also du kannst ja keine 5 Kinder entführen und vergewaltigen und dann nicht irgendwo vermerkt werden. Ne? Also das ist ja genau das, was ich vorher gemeint habe. Irgendwo musst du doch auftauchen. Also warum ist da nichts passiert? Es gab Hinweise. Es gab Hinweise en masse. Es gab einen Informanten namens Claude Thériault, der hatte mit Dutroux Einbrüche begangen. Es hat irgendwann gebrochen und wurde dann halt Informant und hat den Beamten halt immer wieder Infos zugespielt. Und so lag den Ermittlern schon im August 95. Also 1 Monat nach der Entführung von Melissa und Julie, also den 2 8-Jährigen, ein Bericht vor, dass Claude von Dutroux Geld angeboten bekommen hat, wenn er Dutroux hilft, auf einem Dorffest junge Mädchen zu entführen. Warnleuchten 800?
Ja, absolut.
Ja, Dutroux hat damals 150.000 belgische Francs geboten. Das sind in etwa ungefähr jetzt so 3.700 Euro. Und er erzählte den Ermittlern von dieser Zelle im Keller.
Mm-mm.
Doch, also diese Infos, die lagen bereits vor der Hausuntersuchung vor. Und da kommt ja noch mit dazu, wie kann ich denn jemanden 3.700 Euro oder 150.000 Franken bieten, wenn ich gar kein Geld habe und nur Sozialhilfe beziehe.
Ja.
Also da hätten die Ermittler ja eigentlich schon stutzig werden müssen.
Dass da was falsch läuft, ja.
Ja, aber dabei ist es auch nicht geblieben. Denn auch seine Mutter ist wieder aufgestanden. Die hat ja damals schon gesagt, hey bitte, lass den nicht vorzeitig raus, das tut keinem gut. 1995 schrieb sie einen Brief an den zuständigen Ermittlungsrichter, dass sie von Nachbarn von Marc Dutroux angesprochen worden sei, dass 2 unbekannte Mädchen in das Haus ihres Sohnes gebracht worden seien. Ausdrücklich wies sie in diesem Brief darauf hin, dass ein Zusammenhang mit den verschwundenen Kindern gegeben sein könnte. Also sie forderte die Behörden regelrecht auf, etwas zu unternehmen. Die eigene Mutter.
Und niemand macht was.
Ja. Und jetzt kommt der Oberhammer als Resonanz auf diesen Brief.
Wird's noch schlimmer, okay.
Das ist noch nicht mal die Spitze des Eisberges. Als Resonanz auf diesen Brief, ja, vielleicht sollte man da ja mal irgendwas machen, beschloss die Polizei dann, Dutroux so ein bisschen zu observieren. Und mit ein bisschen observieren meine ich auch wirklich nur ein bisschen. Weil es wurde eine Überwachungskamera gegenüber von seinem Haus aufgestellt. Da ist so eine Art Bahnhof, also da waren Gleise.
Ja.
Ist ja eigentlich nicht das Schlechteste, dass man den Mann einfach mit einer Kamera überwacht.
Bisschen beschattet, ja.
Ja, die Kamera war auch im August auf Dutroux Haus gerichtet, als Anne und Eftje entführt und dorthin gebracht wurden. Das einzige Problem nur, solche Ins-Haus-Bring-Aktionen mit entführten Menschen, die passieren selten am helllichten Tag.
Also dachte sich, sag mir jetzt bitte nicht, dass man nachts nichts gesehen
nein,
hat.
Nein, komm, noch besser. Also dachte sich die Polizei, dass es doch super sinnvoll wäre, die Kamera ab 18 Uhr jeden Tag auszuschalten.
Nein!
Doch.
Wie dumm kann man sein?
Ja.
Ich fass es nicht.
Also lasst es mal kurz wirken.
Ich fass es nicht.
Eine Observation eines verurteilten Kinderschänders, der gerade wieder unter Verdacht steht, weitere Mädchen entführt zu haben, läuft von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Da fällt dir nichts mehr zu ein.
What the fuck?
Weil nachts passiert ja nichts. Also, klar. Und der Leiter dieser Observation ist übrigens auch derselbe. Und jetzt halt dich bitte gut fest, Missy.
Ich halte mich fest.
Der dann im Dezember 95 die Hausdurchsuchung leitete. Also der wusste davon. Der wusste doch, um was es geht. Und sucht aber nach Hehlerware. Und dann vernimmt jemand Kinderschreie und er behauptet, die kommen von der Straße.
Was
das stinkt
für ein
doch.
Luschi, ey.
Das stinkt doch.
Und so jemand führt so einen Job aus, ne?
Ja, also wie gesagt, das heißt, peinlich. Zu diesem Zeitpunkt wurde ja schon wegen Verdacht der Kindsentführung und nicht nur wegen Autodiebstahl ermittelt. Also ich verstehe es einfach nicht.
Ganz ehrlich, wäre ich da die Mutter, ich glaube, ich würde den allen an die Gurgel springen.
Zu sowas kommt es dann später auch noch. Dieses ganze Szenario und diese ganzen Hinweise und diese ganze schludrige Arbeit von der Polizei führte dann natürlich zu einem Verdacht. Der Verdacht, dass Dutroux geschützt wird und nicht nur einfache Komplizen hat, sondern eben auch Leute innerhalb der Polizei. Menschen in hohen Positionen, die vielleicht einem übergeordneten Kinderschänderring angehören.
Das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen, meine nächste Frage, ob es da einen Zusammenhang gibt, ne? Weil es schon sehr...
Ja.
auffällig ist.
Und Dutroux selbst hat diese Vermutung auch immer mehr bestätigt. Er hat immer mehr Öl ins Feuer gegossen, weil er ständig gesagt hat, er ist nur ein kleiner Fisch, er arbeite für mächtige Leute. Das war die Aussage.
Mhm.
Und das bringt mich tatsächlich zu einer weiteren Person in diesem unfassbaren Fall. Zu Jean-Michel Nihoul. Er gab in einem Verhör zu, dass er Dutroux und auch seinem Kumpan, also Michel Livière, mit Drogen beliefert habe. Die Frage ist hier allerdings, wie haben sich Dutroux und Nihoul getroffen? Jetzt denkt man sich wahrscheinlich, naja, passiert halt. Aber dazu muss man sagen, dass Nihoul eine der wohl schillerndsten Figuren im Rotlicht war.
Mhm.
Und er hatte en masse Geld. Also der war auch in Immobilien verstrickt und so. Also der war so eine richtig schillernde Figur, von der man aber wusste, die ist nicht ganz koscher.
Mhm.
Und wie kommt jetzt so ein Typen Sozialhilfeempfänger wie Dutroux zu diesem Nihoul? Also da stimmt doch schon was nicht. Und dieser Typ, dieser Nihoul, der galt auch als Organisator von Sexorgien und als möglicher Verbindungsmann zu pädophilen Netzwerken. Also es gab beste Beziehungen in Politik und zur Polizei. Natürlich wollte das ja niemand zugeben, aber natürlich kannte man ihn. Und es hieß damals auch, dass Nihoul so eine Masche hatte. Denn wenn er diese Orgien veranstaltete, dann hat er ganz oft gefilmt. Und zwar Richter und Co., wie die sich auch mit kleinen Kindern vergnügt haben. Und deswegen hatte der so ein Standing.
Hatte der die in der Hand, ne?
Ganz genau. Und wie gesagt, es ist doch unfassbar, dass diese zwei Herrschaften in Machenschaften verwickelt sind.
Mhm.
Wenn denn, also weißt du, wenn das eine nichts mit dem anderen zu tun hat.
Ja, klar.
So, sehr seltsam. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Belgien erschüttert war. Also ich meine, die ganze Öffentlichkeit wurde ja quasi mit einbezogen. Jeder hat diese Bilder gesehen. Und so kam es dann auch, dass öffentlich nach Zeugen gesucht wurde. Also die vielleicht schon mal mit Dutroux in Kontakt waren oder die irgendwas wissen. Und siehe da, es haben sich tatsächlich einige Zeugen gemeldet. Diese Zeugen wurden X-Zeugen genannt. Und eine X-Zeugin konnte sich sehr gut an Nihoul und Dutroux als Paar erinnern, also zusammen. Und beide waren oft auf elitären Treffen zur Gegend, auf denen Kinder vergewaltigt und gefilmt wurden. Also das hat diese Zeugin ausgesagt.
Mhm.
Und sie waren auch nicht die einzigen Anwesenden, sondern sie waren die, die die Kinder teilweise gebracht haben oder die halt einfach zugesehen haben. Die letztendlichen Akteure sollen sehr, sehr einflussreiche und mächtige Männer gewesen sein, die dort eben zugegen waren. Also diese Vermutung des pädophilen Rings, die wurde immer größer. Also und es war immer offensichtlicher, dass da irgendwas nicht stimmen konnte. Und all diese Vermutungen und diese Zeugenaussagen, die nahm ein Richter auf. Der wollte alles aufklären, diese Sache aufdecken. Und der hieß Richter Connerot. Und im Oktober 1996 wird der plötzlich nach diesen ganzen Ermittlungen, nach diesem ganzen Anstoß, dem war das wirklich wichtig, das aufzuklären, der wird von seinen Vorgesetzten im Justizministerium abgesetzt. Und zwar mit einer wirklich, wirklich bescheuerten Begründung. Es gebe einen Interessenkonflikt, hat es geheißen. Und weißt du wieso? Da Connerot an einem Abendessen teilgenommen hat mit den Eltern der Opfer, die wollten sich halt erkenntlich zeigen und die haben gesagt, Mensch, hier war wie so eine große Gala, ne?
Ja.
Dass man halt einfach sagt, so, es ging ja auch um Aufmerksamkeit, es ging darum, die Leute zu informieren. Und da war er zugegen und hat sich erdreistet, Spaghetti zu essen. Und deswegen wurde daraus die sogenannte Spaghetti-Affäre. Unvorstellbar, oder?
Wie bitte?
Ja. Das waren die Opfer, ja. Nicht irgendwelche Verbrecher, die den Richter schmieren wollten, sondern das waren die Eltern von den Opfern. Und deswegen wurde der von dem kompletten Fall abgezogen.
Muss man nicht verstehen.
Und danach, das Allerschlimmste, kam einfach keiner mehr. Also er wurde nicht abgezogen und dann hieß es, Herr so und so übernimmt jetzt oder Frau so und so, sondern
wurde nicht besetzt. Ja.
Alle Zeugen und Ermittler wurden bestellt und es wurde gesagt, dass nicht weiter ermittelt wird. Dass es jetzt einfach eingestellt wird und es keine weiteren Verfolgungen mehr eines angeblichen Kinderschinderinges gibt.
Wie erfunden, oder? Ich fühle mich gerade, als würdest du eine neue Streaming-Serie zusammenfassen.
Ja.
So gaga ist das alles.
Und wie ich es vorher schon gesagt habe, es passierte natürlich alles unter den strengen Augen der Öffentlichkeit. Ich meine, wenn eine Nation Kinder verliert, dann sind da immer alle sehr angefasst.
Natürlich,
ne?
Ja.
Und wenn man dann merkt, irgendwas stimmt da nicht und irgendwas soll vertuscht werden, dann wird es richtig, richtig schwierig. Und als der Richter, also Connerot, dann abgezogen wurde und diese ganze große Geheimorganisation einfach als Hirngespinst abgetan wurde, ohne weitere Recherchen, weitere Gespräche mit Zeugen, ist Belgien einfach ausgeflippt, und das meine ich wortwörtlich. Am 20. Oktober 1996 gingen in Brüssel mehr als 300.000 Menschen auf die Straße. Die Organisation, der Weiße Marsch, organisierte das Ganze. Und es sollte ein Zeichen sein, ein Zeichen von Bürgern, die die Verbrechen an ihren Kindern und die Verschleierung der Regierung nicht weiter hinnehmen wollten. Mhm. Also das hat sich durch die komplette Gesellschaft gezogen. Ne? Die
Ist ja auch ein schockierender
Fall. Total. Ja. Und die Demonstrierenden zeigten sich quasi mit den Familien der Opfer und der Mädchen solidarisch. Also da gibt es auch ganz, ganz emotionale Bilder. Du siehst nur Menschen, und aus diesem Auto steigen Sabine und Letizia und die Eltern der verstorbenen Mädchen, und gefühlt steht das ganze Land hinter ihnen. Mhm. Und die werden umarmt, und es ist einfach so viel Anteilnahme da. Und ich finde, man sieht es bei diesen Bildern dann einfach. Und Brüssel stand an diesem Tag einfach still, weil alle Bürger einfach auf der Straße waren und protestierten. Arbeiter und Stadtmitarbeiter, alle haben gestreikt. Feuerwehrmänner haben Mauern von Regierungsgebäuden abgespritzt, um symbolisch die Korruption abzuwaschen. Also das war Wahnsinn.
Wow.
Das waren Bilder, man muss sich das wirklich mal angucken. Ich war auch viel zu jung, um mich daran zu erinnern. Aber wenn man sich die Bilder einfach nochmal anguckt, dann steht man da und weiß überhaupt nicht, was man sagen soll. Aber es macht so betroffen.
Das ist ein krasser Move, ne, von der Feuerwehr.
Total. Ich meine, die werden ja von der Stadt bezahlt.
Ja, ja.
Und ja, jetzt ist so viel passiert, und das ganze Land, wenn nicht sogar ganz Europa, wollte natürlich Dutroux vor Gericht sehen. Ich meine, das war das Monster von Belgien. Ich meine, so wird er heute noch betitelt.
Ganz klar, ja.
Und das Ganze sollte aber wieder enorm dauern. Also es gab so viele Zeugen zu befragen und so viel aufzuarbeiten, also wenn auch nicht alles, wie wir ja schon gehört haben, es gab ja keine Befragungen oder Vorladungen mehr bezüglich dieses Ringes, sondern es ging halt einfach wirklich nur noch um Dutroux und natürlich auch um seine Komplizen. Und bevor 2004 der Prozess dann begann, muss ich noch eine Zahl in den Raum werfen, über die wir echt noch sprechen sollten. 27 Zeugen im Fall Marc Dutroux sind tot.
Wie bitte? Wie das?
Und das alles bis zur Verhandlung. Also Zeugen, die wirklich teilweise belastende Informationen gehabt hätten. 27 sind tot aufgefunden worden zwischen 1995 und 2001.
Das ist kein Zufall.
Die Liste der Todesursachen, die sollten auch irgendwie für sich sprechen. Ich habe es mir runtergebrochen. Man findet auch, wenn man sich da einlesen will, das würde jetzt nur hier den Rahmen sprengen, jeden einzelnen Fall nochmal auf Wiki oder eben auch auf anderen Seiten. Also es waren insgesamt 4 Autounfälle, 7 Suizidfälle, 3 Vergiftungen, 3 natürliche Ursachen, sowas wie Herzinfarkte, 3 gewaltsame Tode, davon 2 erschossen und eine erwürgt, und so on.
Mhm. Gut, so ein Suizid kann halt auch mal gefaked werden, ne?
Ich komme da gleich nochmal drauf. Mhm. Also da waren Sachen dabei.
Mhm. Und Autounfälle und lauter solche Geschichten.
Pass auf, wir haben hier zum Beispiel einmal Betäubungsmittel im Asthma-Spray, das nachgewiesen wurde. Das war dann eine Vergiftung. Oder ein Generalstaatsanwalt, der sich suiziert hat und keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat oder nur ein Anzeichen für einen Grund hinterlassen hat. Weißt du, es gab nichts. Und man hielt es nicht mal für notwendig, eine Obduktion anzusetzen.
Gott, aber da weißt du auch nicht, wer wieder mit involviert war, ne?
So
ist und
es.
Wer da wen geschmiert hat. Super auffällig. Ich bin schockiert. 27 hast du gesagt, ne?
Und es waren halt auffällig viele Menschen. Also es gab ja mehrere, es gab ja Livon, es gab Martin. Da waren ja noch sehr, sehr viel mehr Menschen mit involviert. Aber am auffälligsten waren, dass es Menschen waren rund um Nihul und Dutroux.
Mhm.
Also diese zwei Hauptakteure quasi.
Überleg mal, das ist eine gute Schulklasse voller Zeugen, ne? Also
was so
die Menschengröße angeht, ja.
Und wie gesagt, ich habe wirklich lange recherchiert für diesen Fall, auch wenn es jetzt hier, wir haben schon Fälle hier gehabt, da gab es bei Gott 30, 40, 50 Mordopfer, aber dieser Fall, der ist so komplex, und ich saß jedes Mal wieder vor dem Rechner und dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Also ich war wirklich schockiert.
Ja, zutiefst schockiert.
Zutiefst schockiert. Also diese Auflistung von diesen ganzen Zeugen und was es da noch alles für Hintergrundinformationen gibt. Wie gesagt, wenn man da Lust zu hat, ich empfehle das jedem einfach mal auf YouTube zu gucken, was es da noch alles an Recherchematerial gibt. Es ist unfassbar. Also wie gesagt, 27 Zeugen sind tot. Das hat dazu geführt, dass der Prozessbeginn dann auch erst am 1.3.2004 in Alor war. Und das muss man sich mal überlegen, ne? Opfer wie Sabine waren dann schon 18 Jahre alt. So viel Zeit ist da vergangen,
ja.
Bis der auf diesen scheiß Angeklagtenstuhl saß.
Schrecklich.
Ja, neben Dutroux waren dann natürlich auch noch seine Frau Michel Martin sowie sein Komplize Michel Livière und Michel Nihoul angeklagt. Mhm. So viele Michels. Und wenn man sich mal diese Anklageschrift anguckt, dann muss ich echt sagen, Leute, also was ist denn bitte da alles schiefgelaufen, dass dieser Mann so lange frei draußen rumlaufen konnte? Also zusätzlich zu dem, was wir alle schon gehört haben, ne? Also wir haben zum einen natürlich die Anklage wegen diesen schrecklichen Verbrechen an den 6 Mädchen sowie den 4 Morden. Aber dazu kamen noch weitere Vorwürfe, von denen wir bis jetzt noch nicht mehr ansatzweise was gehört haben. 1995 soll er 3 Polizeiinformanten entführt und gefoltert haben. 1996 soll er 3 slowakische Frauen vergewaltigt haben. Und nicht zu vergessen noch der letzte Anklagepunkt für den wiederholten ausgedehnten Drogenhandel, vor allem mit Haschisch und Heroin. Und das ist alles in einer Zeit passiert, in dem er ja eigentlich schon von ihm gehört hatte.
Ja,
1995 kam der Informant, 1995 kam die Mutter. Das ist so traurig.
Was sagen? Ganz, ganz, ganz
auf
großes
ganz großem
Versagen.
Niveau, ja.
Ja.
Ja,
wow.
Also, während der Untersuchungshaft verhielt sich Dutroux weiterhin absolut unmenschlich. Also man muss sich das auch mal, also kann man sich wie gesagt alles angucken. Und uneinsichtig, also was der alles gemacht hat, er beschmierte seine Zelle des Öfteren mit seinen Fäkalien oder verletzte sich selbst, indem er mit dem Kopf absichtlich gegen die Zellenwände schlug. Einfach nur, damit er Ärger verursachen konnte.
Mhm.
In den Verhandlungen hat er sich teilweise nicht mehr angesprochen gefühlt, geschweige denn hat reagiert, wenn man ihn angesprochen hat. Er hat auch weiterhin beharrlich behauptet, dass er nur eine kleine Figur in einem großen Spiel sei und dass Nihoul sein eigentlicher Auftraggeber war und dass er eigentlich nur ausgeführt hat, was man ihm befohlen hat. Ne? Schon klar. Und das führte natürlich dazu, dass irgendwann auch mal alle im Gericht angezweifelt haben, wie schuldfähig bzw. geistig fit ist denn der Marc Dutroux eigentlich. Also bestellte das Gericht ein psychiatrisches Gutachten von 3 unabhängigen Psychiatern und Psychologen. Und die kamen zum Schluss, dass Dutroux nicht als pädophil einzustufen ist.
Sondern?
Was ich sehr, sehr interessant fand. Vielmehr war er ein gewalttätiger, empfindungsloser Psychopath, der aus Machtstreben und Geldgier gehandelt habe und voll schuldfähig sei. Ihm war es egal. Also bei Pädophilen liegt die Begierde ja wirklich nur auf Kindern.
Mhm.
Ihm war das alles egal. Er war wirklich einfach nur ein sehr, sehr böser und kranker Mensch.
Zutiefst böse
zutiefst.
Und krank.
Zutiefst. Dann kommen wir zum Urteil. Das wurde am 22. Juni 2004 gesprochen und der Richter gab das Strafmaß bekannt. Michel Martin, seine Frau, erhielt 30 Jahre für die fahrlässige Tötung der beiden 8-Jährigen, weil sie einfach mit Vorsatz verhungern hat lassen.
Mhm.
Sie ging das Risiko ein, sie ging einfach nicht mehr runter.
Ja.
Und Michel Martin hat sich auch bereits vor der Verhandlung, ich weiß nicht, ob sie sich da so ein bisschen rauskaufen wollte, auch schon von Marc Dutroux scheiden lassen.
Mhm.
2012 wurde sie tatsächlich unter Auflagen auch schon wieder freigelassen.
Oh, das ging aber relativ
die
schnell.
Sie ging danach ins Kloster.
Ah, okay.
Hat natürlich dann auch den Namen geändert, aber ja, die ist auch schon wieder draußen.
Mhm.
Michel Livière bekam wegen seiner Beteiligung an den Verbrechen 25 Jahre. Also wir wissen ja, der hat dir geholfen. Und 2004 wurde das Urteil gesprochen und vielleicht wurde die U-Haft ja noch mit eingerechnet. Er wurde nämlich entlassen, auch schon frühzeitig, und zwar 2019. Er ist dann nach der Entlassung 2019 in einen Stadtteil in Brüssel gezogen. Ob das so schlau war, weiß ich nicht, weil Menschen haben ihn tatsächlich auf der Straße wiedererkannt,
mhm,
auch nach so langer Zeit. Und als er nicht zu Hause war, wurde seine Wohnung verwüstet und dann wurde er tatsächlich auf der Straße auch zusammengeschlagen. Also du siehst, der Hass auf diesen Mann, obwohl das nicht mal Dutroux selber war
groß,
der
ja.
ist auch nach über einem Jahrzehnt ungebrochen. Also das ist Wahnsinn. Richtig, richtig krass.
Ist auch eine heftige Story,
ja,
ne? Klar.
Michel Nihoul, der ja eigentlich viel mehr war als zum Beispiel Michel Lavier, meines Erachtens nach, der erhielt 5 Jahre.
5 Jahre nur?
5, weil er Anführer eines Drogen- und Menschenhändlerringes gewesen sei. Also das war die Begründung. Und vom Vorwurf der Beteiligung an den Frauen- und Kindesentführungen wurde aber freigesprochen. Also der hatte eigentlich mit Dutroux so nichts zu tun.
Wie bitte?
Mhm. Und der wurde tatsächlich auch nach 2 Jahren schon wieder entlassen. Ist aber trotzdem tot, weil er am 22.10.2019 gestorben ist. Der wurde sogar 78 Jahre alt.
Nach 2 Jahren kam der wieder raus.
Ich sag dir, der hatte gute Verbindungen, ne? Und das darf man, glaube ich, echt oft nicht unterschätzen.
Lächerlich.
Richtig schlimm.
Ja, Vitamin B natürlich.
Dutroux selbst wurde für 3 Giftmorde verurteilt. Einmal an seinem Komplizen Weinstein, den er ja verantwortlich gemacht hat für die 2 verhungerten Mädchen. Mhm. Und natürlich auch für Eftier Lambrex und an Marschall. Also dafür hat er lebenslänglich bekommen. Mhm. Ich finde es ein bisschen traurig, weil ja quasi seine Frau für die 2 verhungerten Mädchen verurteilt worden ist. Und wo sind die Entführungen und so? Also das ist so traurig, dass es eigentlich nur so kurz gehalten wurde.
Wirkt sehr unvollständig, ne?
Ja, er versucht tatsächlich auch bis heute eine Komma aus dem Gefängnis Freikarte zu ergattern. 2013 hat er das erste Mal probiert mit einem Antrag auf Freilassung durch Fußfessel, wurde aber abgelehnt. 2019 dann, also es ist auch noch nicht so lange her, wurde sogar nochmal ein neues psychiatrisches Gutachten angefordert. Im September 2020 wurde das Gutachten dann vorgelegt und das Rückfallrisiko wird weiterhin als zu hoch eingestuft. Eine Entlassung ist also nicht möglich. Die Anwälte haben so sehr versucht, den heute 65-jährigen Marc Dutroux aus dem Gefängnis zu bekommen. Der ist es schon fast. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist eigentlich schon ein bisschen Ironie, weil pass auf. Seinem Anwalt zufolge wäre eine Entlassung nämlich notwendig, da Dutroux seine Strafe in Einzelhaft verbüßt. Und wem kann man 25 Jahre allein in einer kleinen Zelle schon zumuten? Ich persönlich würde sagen, das nennt man Karma, Herr Dutroux. Ganz eindeutig.
Absolut.
Ja. Dieses Haus mit diesem schrecklichen Keller, von dem ich vorher berichtet habe, steht tatsächlich bis heute noch. Es gab mal Diskussionen, ob man das abreißen müsste. Mhm. Heute sieht es ganz anders aus. Es hat auch keine Tür, dafür ist es bunt bemalt, also auch komplett zugenagelt. Und das Gemälde ist himmelblau und darauf zu sehen ist ein Kind, welches einen Drachen in die Luft steigen lässt. Ein Mahnmal für Belgien und wohl auch für die ganze Welt, wenn man sich überlegt, wie viel Leid ein Mann einer ganzen Nation bescheren konnte und was es so ausgelöst hat. Also ich habe ganz viele Berichte gesehen, dass Belgien mittlerweile das bestaufgestellteste Land ist, wenn es um Kindsentführungen geht, weil die einfach so daraus gelernt haben. Dutroux hatte ja auch Kinder, habe ich ja auch gesagt. Die haben auch alle ihre Nachnamen geändert, weil keiner, also ich habe mal gelesen, es glaube ich gibt noch 50 Dutroux in Belgien, aber niemand will das mehr.
Nachvollziehbar.
Es ist ganz schlimm. Es ist ein ganz schlimmes Mahnmal und eine ganz schlimme Geschichte, wenn man eben bis heute nicht weiß, ob da nicht doch mehr dahinter gesteckt hat.
Vor allem 300.000 Menschen, die aufgrund eines solchen Falles auf die Straße gehen und protestieren und einen Aufstand machen.
Naja, ich glaube, es ist halt einfach, es geht halt um deine Kinder. Also ich glaube, es ist immer so.
Ja, natürlich, das löst was in dir aus.
Es passieren so viele schlimme Dinge auf dieser Welt, aber wenn Kinder auf offener Straße am helllichten Tag verschwinden in Gegenden, die sonst so behütet sind.
Ist mit das Schlimmste, was passieren kann.
Und dann, wenn du halt einfach diese Eltern gesehen hast oder diese Bilder wie Sabine oder Letizia, dann einfach auch bei diesem Marsch am Mikrofon stehen mit Blumen in der Hand und du dir nicht vorstellen kannst, was ja in ihren Köpfen vorgegangen sein muss in der Zeit von Entführung, Vergewaltigung, Filmen, eingesperrt sein. Ganz, ganz schrecklich.
Na ja, gut, jetzt vergleichbar, du hast ja vorhin schon gesagt, Peggy und die ganzen anderen Geschichten. Mhm. Natascha Kampusch, ne? Da erinnert sich jeder, der unser Alter hat und älter ist, an die Aufnahmen, an die Interviews danach. Da fällt dir nicht mehr viel zu ein.
Es ist immer ganz schwierig, vor allem in der heutigen Zeit, dass wenn du über so Ringe sprichst, also das ist ja was es wirklich gibt.
Ja,
also das kann ja niemand wegdiskutieren, dass es Pädophilenringe gibt.
Haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Eben. Ja. Ich glaube aber, es vermischt sich so schnell, gerade in der heutigen Zeit zum Beispiel, durch dieses ganze Corona-Schwurbler-Gedöns, dass du einfach, weißt du, so, da werden Kinder nicht für ihr Blut im Rückenmark oder so zur Verjüngung. Da geht's um ganz banale Instinkte, die ganz kranke Menschen haben.
Ja.
Also die kranke Menschen haben, die danach ausführen. So. Deswegen glaube ich, ist es immer ganz gefährlich, sowas zu sagen, hey, da steckt mehr dahinter. Hey, da ist eine Regierung involviert. Weil das mittlerweile alles so einen Beigeschmack hat von, das ist Schwurbler-Denken.
Ja, genau.
So. Und das ist eigentlich so gefährlich, glaube ich, dran, weil es da um was ganz Reelles einfach geht und um eine ganz schlimme Verschleierung von sehr, sehr schlimmen Taten, die sehr reiche Menschen wahrscheinlich einfach so umgesetzt haben. Und Kinderpornografie und solche Ringe, das ist ja kein Fabelwesen oder, weißt du, das ist ja...
Es existiert.
Es existiert.
Ja.
Und richtig, richtig schlimm, ja.
Vor allem, ich möchte nicht wissen, was allein bei uns in Deutschland alles abgeht, wovon wir nicht ansatzweise was ahnen. Traurig, aber wahr.
Und auch so schlimm, dass dieser Conor Rott, der einfach was bewegen wollte und das Ganze aufklären wollte, da einfach so abgezogen wird mit so einer fadenscheinigen
Ausrede. Ist eine Frechheit.
Ausrede, ja. Also ich habe mir im Nachgang dann noch ganz viele Sachen dazu angeguckt und es hieß dann schon so, ja, man muss das schon wahren und die Rechtsstaatlichkeit und man muss da objektiv bleiben. Ja, aber was ist man denn da objektiv, wenn man mit den Opfern am Tisch sitzt? Also
und Spaghetti isst.
Und Spaghetti isst, einfach um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, ich glaube, da ist man einfach zu sehr emotional angefasst, um das irgendwie neutral sehen zu können. Weil diese Mädchen halt einfach nichts dafür konnten. Nichts.
Mhm.
Die wurden einfach aus ihrem Leben gerissen und sind wahrscheinlich ihr Leben lang
traumatisiert
und das begleitet sie wahrscheinlich immer.
Da kannst du noch so viel Therapie machen und alles. Das
ja. Letizia, habe ich übrigens gelesen, ist mittlerweile vierfach Mama und verheiratet.
Schön.
Von Sabine hört man gar nicht so viel, glaube ich. Ich habe nur mal gehört, dass sie wohl eine sehr starke und taffe Frau geworden sein soll.
Gut so.
Ja. Ja, auf jeden Fall eine echt richtig, richtig krasse Folge, mit der ich schon sehr zu kämpfen hatte, muss ich zugeben. Krass.
Verständlich. Ja. Ist noch harter Tobak.
Ja, finde ich auch.
Und ja, alles noch gar nicht lange her.
Nee, also ich finde, man hört oder man kennt den Namen Dutroux auch immer. Also für mich war das auch so, ja, das ist der aus Belgien, der hat schlimme Dinge gemacht. Aber sobald man sich doch noch mal ein Stückchen näher mit dem Fall befasst, wird einem dieses Ausmaß so bewusst und man denkt sich, fuck, was ist denn da schiefgelaufen? Und es macht so wütend, so fassungslos einfach.
Vor allem, wenn es immer so einen korrupten Beigeschmack hat.
Ja,
ne?
Ja. Genau. Und dass halt einfach Leute Sachen klären können, indem sie einen Anruf tätigen oder so, weißt du? Oder dass da Zeugen verschwinden können, ohne dass es eine Obduktion gibt. Da denk ich, ach, ganz schlimm. Wie schlimmer als in jedem Hollywood-Film. Also ich finde, du kannst es dir gar nicht so schlimm ausdenken, wie es dann in Realität oft passiert.
Ja.
Bitter.
Du merkst es ja ganz oft, dass dann eben auch Filme oder Serien davon inspiriert werden,
ja,
ne?
Ja, das war ein sehr, sehr krasser Einstieg in Januar, würde ich sagen, in das Jahr 2022 in der
Creepy Hour. So muss das sein.
Aber es geht ja nächste Woche gleich munter weiter, richtig?
Ganz genau, es wird mal wieder Zeit für einen historischen Serienkiller.
Und alle in der Creepy Family jetzt so, yeah! Da stehen alle voll drauf, ich finde es auch immer richtig geil.
Mehr dazu gibt es dann wieder nächste Woche Freitag ab 13 Uhr.
So ist es. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir für heute mal Feierabend. Ne?
Und weißt du, was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen? Creep it real and scary on. Da haben wir nämlich einen Kommentar bekommen, dass ein Hörer ganz, ganz traurig war, weil das in einer der letzten Folgen gefehlt hat. Entschuldige bitte. Ja, selbstverständlich wird es das heute geben.
Ja, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bleib gesund.
Sowieso. Und denk dran, creep it real
and scary on.
Bye, bye.
Ciao.